Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das katholische Köln bereitet sich auf eine Rückkehr vor, auf die Rückkehr des Erzbischofs Rainer Maria Wölki. Viel Kritik musste Wölki einstecken in den vergangenen Jahren für seine Kommunikation rund um den Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Im vergangenen Herbst dann die Entscheidung von Papst Franziskus. Wölki bleibt im Amt, muss aber eine geistliche Auszeit nehmen. Die dauerte von Mitte Oktober bis zum heutigen 1. März. Von morgen an übt Kardinal Wölki sein Amt als Erzbischof dann also wieder aus, ab dem 2. März, nicht ab dem Monatsanfang, was wohl damit zusammenhängt, dass morgen am 2. März Aschermittwoch ist, der erste Tag der katholischen Fastenzeit. Welches theologische Zeichen sendet diese Rückkehr Wölkis ausgerechnet an Aschermittwoch? Das habe ich den katholischen Theologen Jan-Heiner Tück gefragt. Er ist Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.
Ja, Aschermittwoch ist natürlich ein symbolträchtiges Datum, das den Beginn der österlichen Bußzeit markiert. Ich sehe spontan drei Gründe für die Wahl dieses Datums. Erstens, es heißt, gedenke, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst. Das wird bei der Spendung des Aschenkreuzes gesagt. Und das ist natürlich klar eine Lektion der Demut, der Selbstrelativierung, die hier gesetzt wird. Zweitens ist Aschermittwoch der Beginn der österlichen Bußzeit. Es kann also nicht so weitergehen wie bisher. Es muss sich etwas ändern. Und gerade angesichts der massiven Krise, in der die Erzdiözese Köln steht, wären hier klare Zeichen von Kardinal Wölki wünschenswert, zumal er jetzt genug Zeit gehabt hat, darüber nachzudenken. Dennoch, und das scheint mir auch wichtig zu sein, beginnt die Bußzeit nicht nur für ihn, sondern für alle. Ja, alle sind eingeladen, einen gemeinsamen Prozess der Umkehr und Erneuerung zu durchlaufen. Und damit ist drittens verbunden, dass ja das Reizklima des Rechthabenmüssens, die Empörungs- und Wutdynamiken mal ausgesetzt werden. Aschermittwoch markiert eine Zäsur. Ja, sowohl die Bezichtigungsvirtuosen als auch die verblüffungsresistenten Apologeten, um es mal so scharf zu sagen, mögen innehalten. Und das kann heilsam sein. Denn wir alle machen ja Fehler. Wir alle sind natürlich auch Meister in der Kunst, es nicht gewesen zu sein, die immer darauf hinausläuft, es andere gewesen sein zu lassen. Aber genau diese unheilvolle Dynamik soll durchbrochen werden. Man muss es klar sagen, nur das schonungslose und ehrliche Bekenntnis zur Schuld hilft. Nur ein solches Bekenntnis darf auf Vergebung hoffen. Strategien der Selbstrechtfertigung werden am Ende nur scheitern.
Das heißt, aus Ihrer Sicht passt es sehr gut, dass ausgerechnet dieses Datum gewählt wurde für die Wiederkehr.
Ja, würde ich schon sagen. Also man kann natürlich sagen, jetzt aus der geistlichen Auszeit in die österliche Bußzeit ist das nicht eine gewissermaßen eine Verdoppelung. Nein, ich würde sagen, wenn man ernst nimmt, dass die Bußzeit eigentlich für die ganze Kirche, also für alle Beteiligten wichtig ist, dann heißt das ja auch, neu bereit zu sein, dem anderen auch eine Chance des Wiederbeginns einzuräumen und auf die Particula Veri, also das berechtigte Anliegen dessen, was er zu sagen hat, zu hören. So wie man noch umgekehrt von dem anderen, mit dem er Probleme hat, erwarten darf, dass er seinerseits bereit ist, das berechtigte Anliegen zu würdigen, das man selber hat, sodass so Kommunikationsblockaden, wenn es gut läuft, auch gelöst werden.
Ursprünglich sollte Kardinal Wölki an Aschermittwoch einen Gottesdienst leiten im Kölner Dom. Er hat das dann aber abgesagt, also angekündigt, an diesem wichtigen Tag im Kirchenjahr doch keine öffentliche Messe leiten zu wollen, quasi als Auftakt seiner Rückkehr ins Amt. Welches Signal sendet er damit?
Das hat natürlich zunächst zu Spekulationen Anlass gegeben, dass er jetzt vielleicht doch nicht zurückkehrt. Aber gleichzeitig hat er eben einen Fastenhirtenbrief angekündigt, der in allen Kirchen der Erzdiözese verlesen wird. Das hat eine gewisse dialektische Pointe. Der Kardinal ist physisch abwesend, ist aber durch das Wort, das verlesen wird, durchaus anwesend. Und man kann nur hoffen, dass es ihm gelingt, in diesem Fastenhirtenbrief die richtigen Worte zur Deeskalation der Situation zu finden.
Ja, dieser Hirtenbrief soll dann am Aschermittwoch veröffentlicht werden. Mehr dazu hören Sie dann auch hier bei Tag für Tag. Dass Kardinal Wölki diese Messe nicht feiert oder nicht zelebrieren wird als aktiver Teilnehmer, sage ich mal, der vorne steht, führt auch dazu, dass er nicht das Aschenkreuz spenden wird. Das haben Sie eben schon angesprochen, die Spendung des Aschenkreuzes, das Kreuz aus schwarzem Staub, das eben der Pfarrer in katholischen Gottesdiensten Gläubigen auf die Stirn zeichnet an Aschermittwoch. Was hat es mit diesem Kreuz auf sich?
Ja, er empfängt selbst dieses Kreuz, teilt es nicht aus. Das heißt, er stellt sich in die Dynamik der Passionszeit, der ein Fluchtpunkt der Hoffnung eingeschrieben ist, weil sie auf Ostern zuläuft. Damit kommen wir vielleicht zur Bedeutung eigentlich der 40 Tage. Also man hat ja bislang von der Quadragesima gesprochen, also im alten Kirchenlatein. Das heißt, man feiert die 40 Tage. Das ist eine hoch aufgeladene Zahl biblisch. Also 40 Jahre ist das Volk Israel durch die Wüste gewandert nach dem Exodus aus Ägypten. Der Prophet Elia ist 40 Tage zum Berg Horeb gegangen. Jesus selbst hat nach der Taufe im Jordan 40 Tage gefastet. Das alles klingt hier mit. Entscheidend ist, dass dieser Prozess der Buße, des Fastens, also Fasten hat hier nichts mit Wellness, Kuren etc. zu tun, sondern meint wirklich den Versuch, sich selbst den Spiegel des Evangeliums vorzuhalten, eine kritische Selbstrevision vorzunehmen, um neu hineinzufinden, eben in einen evangeliumsgemäßen Lebensstil, der nicht egozentrisch ausgerichtet ist, sondern exzentrisch auf Jesus Christus, die Grundgestalt des christlichen Glaubens bezogen ist. Das mag jetzt etwas fromm klingen, aber das ist für den, der die österliche Bußzeit existenziell mitvollziehen will, ganz wichtig.
Ganz am Anfang Ihrer Antwort gerade haben Sie gesagt, oder dann ist bei mir im Kopf das Bild entstanden, wie Kardinal Wölki eben das Aschekreuz empfängt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch vermeiden wird, dieses Bild zu vermeiden, wenn man sagt, wie er es gesagt hat, er möchte sich nicht zu sehr in den Mittelpunkt drängen oder gedrängt werden von anderen. Jetzt am Aschermittwoch, am Tag seiner Rückkehr, dann wäre das natürlich ein Bild, was überall durch die Medien gehen würde, wenn er da also zu sehen wäre mit so einem Kreuz auf der Stirn. Also dürfen wir gespannt sein, ob es dazu kommt. Aber da stellt sich mir die Frage, wäre das nicht vielleicht auch ein bisschen zu stark, die Inszenierung als reuiger Sünder?
Gut, also ich meine, die Probleme in der Erzdiözese hängen ja mit dem Skandal des sexuellen und geistlichen Missbrauchs durch Kleriker zusammenhängen, mit der systemischen Vertuschung durch die Kirchenleitung zusammen. Das heißt, das Kreuz ist immer auch Chiffre des Leidens, der Ohnmacht, des Nicht-Weiterkönnens. Und ja, Kardinal Wölki hat, Sie haben es selbst gesagt, massive Fehler in der Kommunikation, der Bewältigung dieser Missbrauchskrise begangen. Es ist zu hoffen, dass jetzt quasi die gesamte Erzdiözese trotz der Probleme, die im Raum stehen, doch einen gemeinsamen Weg beschreiten wird. Das ist für viele auch eine Art Zumutung. Sie haben es angedeutet, viele kirchliche Gremien sind auch öffentlich zum Kardinal auf Distanz gegangen. Dennoch muss man vielleicht auch sagen, dass Kardinal Wölki bei allen kommunikativen Mängeln, die ihm unterlaufen sind, doch durch beide juristische Gutachten entlastet worden ist und man aus der Außenperspektive doch mitunter den Eindruck hat, dass die Kritik an seiner Person etwas unverhältnismäßig ist. Also ein Problem zu personalisieren und auf den Kardinal zu fokussieren, bedeutet ja immer auch, den Scheinwerfer von anderem wegzulenken. Und ich glaube, dass jetzt diese österliche Bußzeit doch für alle Beteiligten nochmal ein selbstkritischer Prozess werden sollte, der dann, ich habe vom Fluchtpunkt der Hoffnung gesprochen, der, wenn er gut läuft, eben doch auch zu einer Lösung der Kommunikationsblockaden führt. Das heißt natürlich für die Kirchenleitung, dass sie sich nicht beratungsresistent im Blick auf die Anliegen der Laien verhält, sowie umgekehrt, dass bestimmte Reformakteure nicht mit fertigen Rezepten an den Kardinal herantreten und sagen, wenn du das und das jetzt nicht durchsetzt, bist du quasi weiterhin ja die Hassfigur des Klerikalismus Nummer eins.
Diese Hassfigur Nummer eins, wie Sie das gerade nennen. Das haben Sie auch im Vorgespräch mit mir angesprochen und darauf hingewiesen, dass das vor ein paar Jahren ja durchaus noch anders war, dass Kardinal Wölki relativ beliebt war, zum Beispiel aufgrund seiner Rolle in der Flüchtlingskrise, der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, wo er eben sich sehr offen gezeigt hat, für Flüchtlinge diese aufzunehmen, diesen zu helfen. Ja, heute ist er sicherlich einer der bekanntesten Bischöfe in Deutschland, wenn nicht der bekannteste, und sicherlich einer der unbeliebtesten, wenn nicht der unbeliebteste. Wie erklären Sie sich das, diesen Wandel in seinem öffentlichen Bild?
Ja, also tatsächlich ist Kardinal Wölki 2015 fast der Lieblingsbischof der Medien gewesen, weil er die Willkommenskultur und den Migrationskurs von Kanzlerin Merkel rückhaltlos unterstützt hat. Inzwischen ist er gewissermaßen zum Bad Boy des deutschen Katholizismus geworden. Wie ist das eigentlich gekommen? Das hängt natürlich mit der unglücklichen Aufarbeitung der Missbrauchsskandale zusammen. Zunächst hat Wölki quasi angekündigt, lückenlose Transparenz und Aufklärung zu leisten. Er hat einen Betroffenenbeirat eingesetzt und die bekannte Münchner Kanzlei Westphal-Spilker-Wastel mit einem Gutachten beauftragt, aber dann, als das Gutachten veröffentlicht werden sollte, hat er es auf Rat externer Juristen hin dann doch unterlassen. Angeblich waren da massive methodische Mängel im Spiel und das hat natürlich massive Proteste provoziert und ihm den Vorwurf eingetragen, doch wieder vertuschen zu wollen. Ja, einige Mitglieder des Betroffenenbeirats sind zurückgetreten. Sie hatten den Eindruck, hier in die Krisenbewältigungsstrategie des Kardinals einbezogen zu werden. Und das hat dann die Kritik, über die wir schon gesprochen haben, befeuert und hat dann auch zu einer Personalisierung der Kritik beigetragen. Es sind negative Sozialdynamiken befeuert worden, die man fast mit Girard als mimetischen Furor bezeichnen könnte. Ja, nach und nach wenden sich alle gegen einen und sichern sich wechselseitig auch zu, auf der Seite der Guten zu stehen. Es ist natürlich schwierig, auf diese negativen Sozialdynamiken zu sprechen zu kommen. Der Verdacht steht gleich im Raum, man wolle hier eine Täter-Opfer-Umkehr einleiten. Das ist absolut nicht meine Intention. Der Skandal des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker schreit zum Himmel und auch die systemische Vertuschung ist in keiner Weise zu verharmlosen. Allerdings würde ich halt doch sagen, andere Bischöfe in Deutschland stehen mutmaßlich viel mehr hier im Sumpf der Vertuschung als Kardinal Wölki. Kommunikativen Fehler sind offensichtlich als so schwerwiegend eingestuft worden, dass sie diese Dynamiken befeuert haben. Aber dennoch, Aschermittwoch ist auch ein Zeitpunkt, die Personalisierung und Skandalisierung von Kardinal Wölki mal auszusetzen und in Ruhe zu schauen, was ist machbar und wie kann es weitergehen.
Also ihm eine zweite oder dritte Chance zu geben, so verstehe ich Sie.
Ja, also zur christlichen Kultur der Vergebung gehört es, den anderen nicht auf die Fehler, die er gemacht hat, zu fixieren, sondern zwischen den Taten, die er begangen hat, und der Person des Täters zu unterscheiden, um eben einen Neuanfang zu ermöglichen. Das gehört zur Kultur auch der Gnade. Das ist keine billige Gnade, denn sie setzt schon auch voraus, dass der Weg der wahrheitsgemäßen Buße durchschritten wird. Und damit hängt zweitens, wenn ich das nochmal in Erinnerung rufen darf, zusammen, dass Kirche letztlich auch eine Solidargemeinschaft ist. Ja, man tritt wechselseitig füreinander ein, auch dann, wenn es schwierig ist. Das heißt natürlich für den Bischof, dass er die Kirche nicht isoliert, autokratisch führen kann. Er ist auf andere angewiesen und muss auch bereit sein, sich von anderen beraten zu lassen. Umgekehrt braucht ein Oberhirte, und zwar jeder Bischof, selbst dann, wenn er von vielen nicht als Sympathieträger oder als ungeschickter Kommunikator wahrgenommen wird, doch auch die Grundloyalität seiner Gläubigen. Und das wäre eigentlich die Hoffnung, dass auch in Köln bei aller Krise, die da ist, so ein wechselseitiges Füreinander eintreten, das ist ja der Sinn von Kirche als Communio, möglich ist. Ob es wirklich so, also vielleicht ist es eine fromme Illusion, sich das zu erhoffen, aber ja, das wäre der Fluchtpunkt der Hoffnung, der am Ende einer österlichen Bußzeit stehen könnte.
Sagt der katholische Theologe Jan-Heiner Tück, Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Herr Tück, ganz vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung.
Ja, danke auch nach Köln.
Und dieses Gespräch haben wir gestern bereits aufgezeichnet. Morgen an Aschermittwoch ist Kardinal Wölki dann also zurück als Erzbischof in Köln. Wie es nun weitergehen soll, dazu hat das Erzbistum für morgen eine Erklärung angekündigt. Und was die Menschen in Köln von der Rückkehr des Bischofs halten, darüber berichten wir ebenfalls morgen an dieser Stelle bei Tag für Tag im Deutschlandfunk.